SR Info. Bilanz am Mittag.
Heute mit Katrin Aue. Herzlich willkommen. Die Lage zwischen Israel und dem Libanon beschäftigt uns auch heute weiter. Außerdem berichten wir vor der morgigen Landtagswahl aus Brandenburg. Umfragen sehen ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen AfD und SPD. Und im Interview der Woche Heinz-Werner Persiel, Chef des Bundesverbands Beruflicher Naturschutz. Heute Vormittag haben im Süden von Beirut Mitarbeiter des Pressebüros der Terrormiliz Hisbollah Journalisten dorthin geführt, wo gestern israelische Raketen eingeschlagen waren. Einsatzkräfte waren da immer noch dabei, die Trümmer nach weiteren Opfern zu durchkämmen. Nach offiziellen Angaben sind mittlerweile 31 Todesopfer geborgen, 68 Menschen wurden verletzt. Israels Militär erklärt, der Angriff habe Hisbollah-Führungskräften gegolten und die hätten eine größere Terroraktion gegen Israel geplant gehabt. Im Libanon dagegen wird beklagt, dass auch viele Zivilisten unter den Opfern seien. Moritz Behrendt mit dem aktuellen Stand.
Am Ort des Angriffs im Süden von Beirut versuchen Rettungskräfte, die Trümmer wegzuräumen und weitere Opfer zu bergen. Im Libanon gehen viele davon aus, dass die Zahl der Getöteten noch steigen wird. Stimmen aus der libanesischen Bevölkerung vermitteln eine Mischung aus Verunsicherung, Ohnmacht und Wut. Ein älterer Herr sagt, Israel begeht Kriegsverbrechen. Das erinnert uns an das Vorgehen in Gaza. Jetzt geht es auch im Libanon los. Was die Israelis in den letzten 3 Tagen getan haben, überschreitet alle roten Linien. Erst waren hunderte Pager explodiert, danach Walkie-Talkies, gestern dann das Bombardement eines Hochhauses im Süden von Beirut, wo sich offenbar mehrere hochrangige Hisbollah-Funktionäre versammelt hatten. Die Schiitenmiliz gab in der Nacht und am Morgen nach und nach bekannt, welche ihrer Kommandeure bei dem israelischen Angriff getötet wurden. Der hochrangigste war Ibrahim Akil, der Chef der Eliteeinheit Radwan. Nach US-Angaben war Akil auch an der Bombardierung der amerikanischen Botschaft in der libanesischen Hauptstadt im Jahr 1983 beteiligt. Die Regierung in Washington hatte auf den Terroristen ein Kopfgeld in Höhe von $7 Millionen ausgesetzt. Der israelische Armeesprecher Hagari behauptete, Akil habe einen Überfall auf Israel geplant, ähnlich verheerend wie das Massaker der Hamas am 7. Oktober. Zu den Getöteten zählte nach Aussage der Hisbollah auch Ahmed Wahbi, der nach dem 7. Oktober die militärischen Operationen der Hisbollah-Spezialkräfte geleitet habe. Die vom Iran mit Waffen und Geld unterstützte Hisbollah gilt als strikt hierarchisch organisierte Miliz. Wie sie darauf reagieren könnte, dass innerhalb kürzester Zeit zahlreiche ihrer Führungskader getötet wurden, ist ungewiss. Der libanesische Politikwissenschaftler Wassim Bassi meint, ich gehe davon aus, dass die Hisbollah die Abhängigkeit von einzelnen Personen abgebaut hat. Sie stützt sich auf eine etablierte Organisation. Für jeden Verlust gibt es 2 oder 3 Alternativen, die automatisch nachrücken. Hisbollah-Chef Hassan Nasrallah hatte vorgestern, also noch vor dem jüngsten Angriff, in einer Rede zugegeben, dass seine Miliz geschwächt sei. Er hatte Israel mit Vergeltung gedroht, ohne dabei konkret zu werden. Ein Ende der Angriffe der Hisbollah auf Israel könne es nur dann geben, wenn Israel mit seinen Attacken auf die Palästinenser in Gaza aufhöre, so Nasrallah. Seit letztem Oktober liefern sich die Hisbollah und die israelische Armee fast täglich Gefechte, vor allem in der libanesisch-israelischen Grenzregion. Seither hat Israel fast 500 Hisbollah-Kämpfer getötet, sowie nach Zählungen von Nachrichtenagenturen mehr als 150 Zivilisten. Auf israelischer Seite wurden bislang 24 Soldaten und 14 Zivilisten getötet. Außerdem kamen Ende Juli 12 Kinder bei einem Raketeneinschlag auf die von Israel besetzten Golanhöhen ums Leben. Israel und die USA machen die Hisbollah für diesen Angriff verantwortlich.
Nach den Landtagswahlen in Sachsen und Thüringen vor 3 Wochen wird morgen in Brandenburg ein neues Parlament gewählt. Es könnte ein sehr enges Rennen werden zwischen AfD und SPD. Die Umfragen sehen seit Wochen in der Regel die AfD vorn. Aber die SPD hat zuletzt immer weiter aufgeschlossen. Es geht um viel in dem Bundesland, das seit 1990 ununterbrochen von der SPD regiert wird. Nico Hecht schildert die Ausgangslage.
Entweder sehr selbstbewusst oder viel zu hoch gepokert. Anfang August überraschte Dietmar Woidke sogar die SPD-Mitglieder, er wolle diese Landtagswahl gewinnen oder er sei weg.
Ich kann auch nicht gegen jemanden eine Landtagswahl verlieren und dann hinterher sagen, jetzt mache ich weiter wie vorher. Dann bin ich nicht mehr da. Punkt.
eine riskante Ansage. Denn Umfragen wie der Brandenburg-Trend vom RBB zeigen Woidkes SPD im Juli noch deutlich 4 Punkte hinter der mit 23% stärksten Kraft AfD. Deren Markenkern, die Kritik an der Asylpolitik, hatte sie letztes Jahr sogar bis auf 32% getragen, mit drastischen Tönen ihres Spitzenkandidaten Hans-Christoph Berndt. Erst recht nach dem Messerangriff in Solingen mit 3 Toten, der aufzeige, so Berndt, Vielfalt wäre gefährlich.
Diese Vielfalt durch offene Grenzen, sie ist mörderisch. Ethnische Vielfalt ist Schwäche und deswegen brauchen wir keine Politik der ethnischen Vielfalt. Wir haben genug Vielfalt im Land. Schwarz-Rot-Gold ist Vielfalt genug.
Aber das Thema überlassen die Parteien nicht den Rechtsaußen. Woidke geht dabei sogar ganz plakativ auf Abstand zur Ampelregierung. Anders als Teile der Bundes-SPD fordert Woidke schnell Konsequenzen aus dem Amoklauf.
Es ist auch unabdingbar, wieder Zurückweisung direkt an den Grenzen vornehmen zu können.
Offensichtlich trifft Woidke so die Stimmung im Land. Auch mit dem Hinweis, er wäre offen für eine Koalition mit dem Bündnis Sarah Wagenknecht, BSW. Mitte September liegt seine SPD nur noch 1 Punkt hinter der AfD. Gut möglich, dass ein künftiges Regierungsbündnis nicht am BSW vorbeikommt. Das liegt in Umfragen bei 13-15%. Aber BSW-Spitzenkandidat Robert Krumbach wird kein einfacher Mehrheitsbeschaffer. Angetreten mit den Top-Themen Frieden in der Ukraine und als Aufrüstungskritiker stellt er Bedingungen.
Ich habe auch schon gesagt, dass Regierungsverantwortung für uns nur in Frage kommt, wenn wir in Brandenburg erreichen können, dass hier keine Mittelstreckenraketen der USA stationiert werden.
Und Krumbach fällt auf mit der Versicherung, wenn Koalitionsverhandlungen, mache man in Brandenburg das schon alleine, ohne die Aufsicht von Parteichefin Sarah Wagenknecht. CDU-Spitzenkandidat Jan Redmann fällt mit kaum mehr als einer Alkoholfahrt auf einem E-Roller auf, 1,3 Promille. Auch Grünen-Spitzenkandidatin Antje Töpfer bleibt, wie angekündigt, so besonnen, dass sie so gut wie gar nicht auffällt. Anders Peter Wieder von BVB Freie Wähler, der bei einbrechenden Umfragewerten im wahrsten Sinne des Wortes mit Wahlkampfgeschenken reagiert.
Mit diesem Gutschein jeder Döner nur 3 Euro.
Auf meinen Nacken mit Peters Dönerpreisbremse.
Ja. Auf seinen Nacken, also auf seine Rechnung. Die BVB-Umfrageergebnisse hat das Angebot allerdings nicht verbessert.
Dass eine verlässliche Strom- und Wärmeversorgung nicht in Stein gemeißelt ist, wurde uns allen durch Russlands Angriffskrieg in der Ukraine vor Augen geführt. Ein Rückgrat der saarländischen Energieversorgung ist das Kraftwerk Völklingen-Fenne. Das hat gestern seinen 100. Geburtstag gefeiert. In Betrieb genommen wurde es 6 Jahre nach Ende des Ersten Weltkriegs. Seither hat sich extrem viel am Standort verändert. Peter Sauer wirft einen Blick in die Zukunft.
Das Kraftwerk in Fenne hat gewaltige Dimensionen. Der von weitem ersichtliche Kühlturm überragt die Szenerie. Allerdings sind auch die anderen Gebäude zumindest kleine Hochhäuser. Auf einer recht unscheinbaren, etwa 2 Fußballfelder großen Wiese zwischen den Kraftwerksgebäuden soll die Zukunft von Fenne liegen. Auf der grünen Wiese soll der Hydrohub, also eine Wasserstofffabrik, entstehen, erläutert Patrick Staudt. Er ist der für Betreiber Iconi zuständige Projektleiter.
Der Hydrohub soll hier am Kraftwerksstandort Fenne im Rahmen der Sektorenkopplung, also der Verknüpfung mehrerer Sektoren von der Wärme zur Stromerzeugung, zur Nutzung des Wasserstoffs als Gas, eben der Keim an diesem Standort sein, um die Transformation einzuleiten und soll dann eben aus erneuerbarem Strom und aus Wasser Wasserstoff erzeugen. Auch Sauerstoff und Wärme als Nebenprodukte sollen genutzt werden.
Ob die Wasserstofffabrik am Standort Fenne gebaut wird, will Betreiber Iconi erst um die Jahreswende entscheiden. Zunächst, so Staudt, müssten alle Verträge mit den Abnehmern fixiert werden. Insgesamt rund 150 Millionen Euro soll die Fabrik kosten, die klimaneutralen grünen Wasserstoff produziert, also hergestellt aus erneuerbaren Energien. Mit rund 102 Millionen Euro würden Bund und Land das wichtige Infrastrukturprojekt fördern. Politik und Industrie gehen davon aus, dass Iconi die Wasserstofffabrik bauen wird. So ein Bau benötigt jedoch Zeit.
Wir gehen davon aus, dass wir dann in 2026 den Genehmigungsprozess abschließen können, wirklich mit der Montage und dem Bau und dem Errichten der Anlage beginnen können, sodass wir dann Anfang 2029, Ende 2028, je nachdem, wie sich die Lieferzeiten mancher Komponenten verhält, wirklich dann in Betrieb gehen könnten und die Anlage auch bereit wäre, Wasserstoff zu erzeugen.
Jährlich könnten dann in Fenne 5.000 bis 6.000 Tonnen grüner Wasserstoff produziert werden. Als möglicher Abnehmer gilt beispielsweise die Stahlindustrie. Aber auch sonst ist in Zukunft der Bedarf in der Industrie laut saarländischer Wasserstoffagentur sehr groß. Grüner Wasserstoff ist die Zukunftsperspektive für den Standort Fenne und die aktuell rund 120 Mitarbeitenden. Das betont auch Kraftwerksleiter Christian Neu.
Die gesamte Transformation im Saarland der Energiewirtschaft, des Stahls, basiert zukünftig auf Wasserstoff. Das heißt, wir werden infrastrukturell gut dort eingebunden sein. Wir machen jetzt den Übergang von 100 Jahre in die zweite Zenturie und verabschieden uns von der Steinkohle und werden dann mit dem Wasserstoff, hoffe ich, in eine prosperierende Zukunft fahren.
Mit dem Wasserstoff wiederholt sich dann ein Stück weit auch ein großer Teil der 100-jährigen Kraftwerksgeschichte. Fenne ist ein Symbol für den stetigen Wandel der Energieversorgung.
Und pünktlich zum 100. Geburtstag ist heute Tag der offenen Tür beim Kraftwerk Völklingen-Fenne. Noch bis 19 Uhr gibt's da Rundgänge übers Kraftwerksgelände und vieles mehr. 20:01 ist es, jetzt der Meldungsüberblick von Tanja Philipp-Mura.
Das Bundeskriminalamt hält die erweiterten Kontrollen an den deutschen Grenzen für wirksam im Kampf gegen Schleuserkriminalität. Behördenchef Münch sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, so könnten tatsächlich mehr Schleuser festgenommen werden. Allerdings brauche es beim Ermitteln gegen Schleusernetzwerke auch starke internationale Zusammenarbeit. Seit Montag laufen an allen deutschen Landesgrenzen Grenzkontrollen, unter anderem mit dem Ziel, die Zahl unerlaubter Einreisen von Geflüchteten einzudämmen. Wie die Welt am Sonntag berichtet, sind seitdem allein an der westlichen Landesgrenze 100 illegale Einreisen verhindert worden. In allen Kommunen im Saarland sind mehr als die Hälfte der leerstehenden Wohnungen sogenannte Langzeitleerstände. Das bedeutet, dass sie schon ein Jahr oder länger nicht mehr bewohnt sind. Das hat eine SR-Auswertung der Zensusdaten für alle Gemeinden ergeben. Die mit Abstand meisten leerstehenden Wohnungen gibt es mit gut 6.500 Einheiten in Saarbrücken. Den höchsten prozentualen Anteil aller Gemeinden im Saarland hat Nonnweiler mit fast 74%. Die Ursachen für die vielen Langzeitleerstände sind nach Meinung von Experten Alter und Zustand der Gebäude. Viele dieser Wohnungen müssten saniert werden. Am Mittag ist das Oktoberfest in München offiziell eröffnet worden. Dabei hat Oberbürgermeister Reiter das erste Fass Bier angezapft. In den kommenden 16 Tagen werden auf dem Oktoberfest mehrere Millionen Besucher erwartet. Die Maß kostet bis zu 15,30 Euro. Es gelten verschärfte Sicherheitsvorkehrungen. Die Stadt München erhöht die Zahl der Ordner und setzt bei den Einlasskontrollen erstmals Metalldetektoren ein. Fußball-Zweitbundesligist Schalke 04 hat sich von Trainer Karel Gerards getrennt. Wie der Verein mitteilte, wurde die Entscheidung wegen der negativen Gesamtentwicklung der vergangenen Wochen getroffen. Schalke gewann in dieser Saison mit Gerards nur 1 von 6 Spielen. Gestern unterlag die Mannschaft Darmstadt mit 3:5. Wie es heißt, wird das Team bis Oktober vom bisherigen U23-Trainer Jakob Fimpel trainiert.
SR Info. Das Interview der Woche.
Alle 2 Jahre findet der Deutsche Naturschutztag statt. Dieses Jahr im Saarland und zwar kommende Woche. Für die Organisation hauptsächlich zuständig ist der Bundesverband Beruflicher Naturschutz, kurz BBN. Mit dessen langjährigen Bundesvorsitzenden Heinz-Werner Persiel hat Dagmar Scholle gesprochen.
Herr Persiel, Sie sind Jahrgang 1947. Kommen aus der Landwirtschaft, haben ihr Berufsleben aber dem Naturschutz gewidmet. Wie kam das dazu?
Ja, wie kam es dazu? Die Landwirtschaft ist damals schon im Untergang geweiht gewesen, zumindest unser Betrieb. Wir haben den verkaufen müssen und das hat mich zum Naturschutz getrieben, muss ich fast sagen. Während des Studiums habe ich eine Beratung genießen dürfen von Kollegen, die im Naturschutzbereich schon gearbeitet haben. Die haben gesagt, komm, lass die Landwirtschaft sausen, mach Naturschutz. Ist zukunftsträchtiger. So bin ich zum Naturschutz gekommen.
Also Naturschutz zukunftsträchtiger als die Landwirtschaft, das ist auch eine schöne Aussage. Naturschutz und Landwirtschaft sind sich ja aber in vielen Teilen auch oft nicht gerade grün. Warum eigentlich?
Die Entwicklung der Landwirtschaft vom Ursprung der Urproduktion bis hin zu heute, der Massenproduktion auf den Feldern, auf den Wiesen, in den Ställen überall, hat dazu geführt, dass die Nutzung der Fläche durch die Landwirtschaft erheblich dem Naturschutz schadet. Und das ist der Punkt. Naturschutz und Landwirtschaft sind sich deshalb nicht grün, weil der Naturschutz ganz andere Ziele verfolgt als die Landwirtschaft. Wenn Sie mal durch die Lande reisen und die großen Flächen sehen, dann hat das mit Naturschutz nichts mehr zu tun, sondern das ist reine Massenproduktion. Sind das noch Naturgüter? Ich weiß es nicht. Und das ist der Punkt, warum wir als Naturschützer sagen, Menschenskinders, überlegt doch mal, was ihr da macht, ihr Landwirte.
Viele sehr schützenswerte Flächen sind ja aber aus der Landwirtschaft entstanden. Da kommen wir vielleicht nachher nochmal drauf. Sie sind ja auch seit 2008 Vorsitzender des Bundesverbandes beruflicher Naturschutz und damit zentraler Ausrichter des Deutschen Naturschutztages, der nächste Woche ins Saarland kommt. Das ist ja auch eine Veranstaltung mit einer ganz beachtlichen Tradition, oder?
Das kann man so sagen. Seit 1925 gibt es den Deutschen Naturschutztag. Damals war es noch sehr viel kleiner. Begonnen hat es in München. Wir feiern im nächsten Jahr die 100-jährige Wiederkehr des Deutschen Naturschutztages. Nach dem Krieg hat der Naturschutz wieder Fuß gefasst, von Leuten organisiert und begründet, die damals beruflich im Naturschutz tätig waren. Und das ist der Punkt. Naturschutz ist ja eine Profession, die aus vielen Facetten besteht. Naturschutz studieren heißt, sich öffnen für alle möglichen Themen, für alle möglichen Bereiche. Und ich als Naturschützer habe 2008 dann diesen Job übernommen beim BBN, weil ich gedacht habe, hier kann ich am besten den Naturschutz voranbringen, gleichzeitig aber im engen Austausch mit der Landwirtschaft die Dinge versuchen zu regeln.
Also lange Tradition auf jeden Fall des Naturschutztages. Wenn man jetzt, wie Sie, ja mit langem Blick auf diesen ganzen Bereich blickt, können Sie denn sagen, dass es durchaus so große Entwicklungslinien gibt im Naturschutz, die man mal so rausgreifen kann? Oder was würden Sie da herausgreifen in den letzten 50 Jahren vielleicht?
Also das ist das Kernproblem, was wir haben. Langfristige Entwicklung heißt, wenn wir uns die Landschaft mal angucken, hin zu mehr Produktion, hin zu mehr Eintönigkeit, hin zu mehr Monotonie. Der Naturschutz ist ja ganz anders aufgestellt. Der Naturschutz möchte die Vielfalt erhalten, die Vielfalt fördern. Ursprünglich war die Diskussion zwischen Naturschutz und Landwirtschaft, Naturschutz und Wasserwirtschaft, Naturschutz und Straßenbau sehr viel intensiver als heute. Heute sind wir etwas abgehobener unterwegs, nämlich die großen Linien zu bearbeiten, die großen Linien aufzugreifen und zu diskutieren mit den Betroffenen.
Trotzdem gibt es ja doch große Punkte, die vielleicht auch jeder wahrgenommen hat. Ich greife jetzt nur mal raus, Paris 2015. Da kommen wir auch zum anderen Begriff, vom Naturschutz zum Klimaschutz. Vielleicht können Sie da mal kurz sagen, sind das nicht doch auch Themen, die globaler im größeren Rahmen verhandelt werden und durchaus etwas anstoßen?
Ich denke mal, an dieser Stelle muss man gucken, was auf der europäischen Ebene passiert ist. Ursprünglich 1972 die Natura 2000-Diskussion begonnen. Dann kam die Formulierung, wir brauchen mehr Naturschutz in der Fläche. Dann kam die Diskussion über die Natura 2000 Gebiete. Was sind das eigentlich für Gebiete? Was darf darin passieren? Was muss darin passieren? Wenn Sie sich dann mal vorstellen, was heißt Klimaschutz? Klimaschutz ohne Naturschutz geht gar nicht. Klimaschutz ohne Landwirtschaft geht natürlich auch nicht. Die Frage ist, welche Form der Landwirtschaft betrieben werden kann, damit Klimaschutz umgesetzt wird. Sie haben völlig recht, Klimaschutz ist ein Generalthema, was uns alle betrifft. Ist es Naturschutz nicht auch ein Thema, das uns alle betrifft?
Auf jeden Fall. Ich greife mal ein anderes Thema heraus, was vielleicht im Augenblick die Gemüter auch sehr bewegt. Ausbau der erneuerbaren Energien. Zum einen will man umweltfreundlicher und mit weniger CO2-Ausstoß Energie erzeugen. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch heftigen Widerstand gegen, ich sage jetzt mal, die Verwindradung oder wie man es auch immer nennen will, dann von vielen Seiten, die sagen, man kann doch nicht überall jetzt in den Wald, in die Fläche Windräder oder Flächen von Solarenergie und so weiter setzen. Wo schlägt denn da das Herz eines Naturschützers wie von Ihnen?
An dieser Stelle wird das Herz in Anspruch genommen, wird immer heftiger schlagen. Denn Sie haben völlig recht, einerseits erneuerbare Energien ist das Stichwort der Zukunft. Die Energieerzeugung muss so gestaltet werden, dass sie nachhaltig wird. Und da sind wir am Thema, was ist Naturschutz an dieser Stelle? Wenn Sie sich mal die Windräder angucken, das Landschaftsbild wird verändert. Das Landschaftsbild einerseits, wenn Sie dann mal auf den Boden gucken, wird natürlich auch die Bodenvegetation beansprucht. Es ist ja nicht so, dass die Windräder da irgendwo rumstehen, die müssen ja versorgt werden. Noch problematischer ist die Diskussion um die Photovoltaik auf der gesamten Fläche. Wenn Sie mal die Autobahn runterfahren nach Norden oder auch anderswohin, sehen Sie am Rande der Autobahn überall die Photovoltaikanlagen stehen. Da stellt sich uns die Frage, ist das noch ein Naturschutz oder müssen wir da nicht unsere eigene Position vertreten?
Welche Position vertritt denn der BBN in dieser speziellen Frage dann?
Ja, wir sind da noch nicht entschieden. Wir sind da noch in der Diskussion, welche Konsequenz hat denn die Photovoltaik auf der Fläche? Einerseits wird die Fläche beansprucht, wird beschattet, wird verändert in der Bodennutzung. Andererseits, was ist dann vorher auf der Fläche gewesen, muss man sich fragen. Wenn da intensive Landwirtschaft gewesen ist, ist die Frage, was schlimmer, die Photovoltaik und darunter die Vegetation oder die intensive Landwirtschaft. Wir haben da noch keine endgültige und festgelegte Meinung, um das gleich klar zu beantworten.
Das heißt also, Debatte ist ganz wichtig und auch Naturschutz ist ja im Prinzip etwas Dynamisches. Landschaften sind entstanden, sind gewachsen. Aber noch einmal den Punkt erneuerbare oder saubere Energie. Ein Streitthema ist ja auch, dass es beschleunigte Planungsverfahren geben soll oder auch gibt inzwischen und Genehmigungsverfahren für bestimmte Dinge, wie zum Beispiel eben Windräder, wo sich ja auch unter anderem der Naturschutz in Anführungsstrichen durchaus sträubt. Also saubere Energie auf der einen Seite will man, aber Beschleunigungen in der Planung dann wiederum doch nicht. Wie kann man das lösen aus Ihrer Sicht?
Da sprechen Sie ein Thema an, was uns sehr am Herzen liegt, sehr auf der Seele liegt, muss ich schon was sagen. Denn die Beschleunigung der Verfahren heißt ja weniger Beteiligung. In der Vergangenheit war es so, dass wenn Gesetzesvorhaben auf den Tisch gepackt wurden, dann wurden die Verbände beteiligt, dann wurden alle möglichen Leute beteiligt mit entsprechender Fristsetzung. Und darin liegt heute das Problem, dass wir mit zum Beispiel 3 Tage Frist zu irgendwelchen Gesetzesvorhaben Stellung nehmen sollen. Wie soll man das machen? Gesetzesvorhaben, die umfangreich ausgearbeitet sind von Leuten, die in der Verwaltung sitzen, umfangreich diskutiert sind in der Verwaltung, aber dann nicht mit den Verbänden. Und da müssen wir ganz klar sagen, das ist eine Entwicklung, die nicht mehr gut ist, weder für die eine noch für die andere Seite. Für unsere Seite sowieso nicht. Wir haben keine Zeit mehr, überhaupt eine Position dazu erarbeiten zu diesen Dingen, geschweige denn Hilfestellung zu geben der Verwaltung. Andererseits, Sie sehen ja, dass manche Gesetze von heute auf morgen wieder zurückgenommen werden müssen. Das wird alles mit heißer Nadel genäht. Wir sind ganz eindeutig der Auffassung, das muss möglichst bald, dass die Beteiligung der anderen Betroffenen stärker in den Mittelpunkt rückt. Das ist ganz klar unsere Meinung.
Klare Position dazu. Das Interview der Woche heute mit Heinz-Werner Persiel, Vorsitzender des Bundesverbandes beruflicher Naturschutz. Also man kann vielleicht mal festhalten, wir Menschen sind da ja in einer schwierigen Doppelrolle. Einerseits zerstören wir die Natur, andererseits sind aber auch wir diejenigen, die sie dann doch teilweise wiederum schützen. Dafür brauchen wir letztendlich kundige Vertreter unserer eigenen Spezies, eben um zu beurteilen, was wir da anrichten. Stichwort Fachkräfte und auch ehrenamtlich Engagierte. Wie sieht es damit aus? Gibt es ausreichend Nachwuchs?
Wie in vielen Bereichen, so auch im Naturschutz, haben wir ganz große Probleme, Nachwuchs zu rekrutieren, Nachwuchs auszubilden und Nachwuchs einzustellen. Naturschutzarbeit in der Verwaltung. Überall ist der Abbau des Personals feststellbar. Wenn Sie sich mal die Fachbehörden angucken, die ja für den Naturschutz tätig sind, auch da ist ein Personalmangel zu spüren, sodass man da gar nicht mehr hinterherkommt. Wenn Sie dann den ehrenamtlichen Teil angucken, der nicht unmittelbar aus dem Naturschutzfonds, ich sage es mal ruhig so, bezahlt wird, diese Leute sind so überlastet von den Vorhaben, die auf sie niederprasseln, zu denen sie Meinung abgeben sollen, das ist nicht mehr nachvollziehbar. Und wenn Sie sich dann den dritten Teil angucken, derer, die die Gesetze machen und umsetzen sollen, auch da ist Personalmangel überall zu spüren. Und da ist auch ganz eindeutig unsere Position, das kann so nicht weitergehen.
Dann machen Sie doch mal ein bisschen Werbung. Es klingt jetzt so, als wäre das auch kein so verlockender Beruf. Aber offensichtlich ist es ja doch so, dass es auch sehr viel Spaß machen kann, vermute ich mal. Sonst wären Sie vielleicht nicht so lange dran geblieben.
Ja.
Was macht man denn so als in Anführungsstrichen beruflicher Naturschützer zum Beispiel?
Ja, ich bin ja nicht mehr im beruflichen Naturschutz tätig, sondern bin pensioniert inzwischen. Aber die Kernbereiche sind natürlich der Schutz der Natur, den Schutz der Natur so zu organisieren, dass er auch langfristig wirken kann. Und die Diskussion mit den anderen Bereichen, wie zum Beispiel Landwirtschaft, Wasserwirtschaft, Städtebau, Straßenbau. Die Diskussion mit diesen Kollegen fordert den ganzen Menschen auf der Naturschutzseite, aber auch auf der anderen Seite, das will ich ja gar nicht in Abrede stellen, dass sie sagen, wie sollen wir das denn machen? Also Personalmangel allenthalben und das ist das Kernproblem, auch was wir im Naturschutz haben.
Okay, den Werbeblock haben wir jetzt ein bisschen ausgespart. Ich springe mal ein bisschen ja auch in Ihre Familie. Ihr Sohn Martin Persiel ist Filmemacher, Ihre Tochter ist Architektin. Ich bleibe mal bei Ihrem Sohn. Er hat einen Film gemacht, der auch 2022 hier als Eröffnungsfilm beim Max-Ophüls-Festival lief, nämlich den Film Everything Will Change. Das ist so eine Mischung aus Dokumentar- und Spielfilm, der quasi aus dem Jahr 2054 auf unsere Gegenwart blickt. Brauchen wir solche anderen Zugänge, um zu verstehen, einerseits, was wir anrichten und andererseits vielleicht auch, was wir bewirken können?
Zugänge, ja, das ist ein gutes Stichwort. Wir haben diesen Film das erste Mal beim DNT in Hannover gesehen und die Kollegen haben sich betroffen gefühlt, weil sie sich gesagt haben, warum sind wir nicht in der Lage, diese Ziele, die damals aus Sicht 2054, die damals, 2022, schon bekannt waren. Warum können wir die nicht umsetzen?
Also braucht man einen anderen Zugang, um zu begreifen, was wir heute tun müssen, damit es 2054 nicht so aussieht, wie es zumindest in diesem Film dargestellt wurde. Viele Arten sind ausgestorben, man kennt sie gar nicht mehr, die Welt sieht ganz anders aus und so weiter. Und man staunt über das Bild einer Giraffe, so will ich es mal zusammenfassen, weil man dieses merkwürdige Tier noch nie gesehen hat.
Ja, gutes Beispiel, die Giraffe. Die Giraffe ist aber nicht in Deutschland zu Hause, sondern in Deutschland sind andere Tiere zu Hause. Beispiel, Schwalben. Wenn Sie mal durch die Dörfer fahren, wo vor 30 Jahren die Schwalben die Straße gesäumt haben, heute keine einzige mehr. Und das ist auch das, was wir als Naturschützer immer wieder versuchen klarzumachen. Leute, guckt euch doch mal um. Was willst du denn schon wieder mit deinem Naturschutz? Das ist so eine Reaktion, die ich eigentlich nicht verstehe. Was willst du schon wieder mit deinem Naturschutz? Der Mensch hat klarzumachen, Leute, ihr seid selber beteiligt, die Natur zu erhalten. Das ist ganz schwer.
Ja, kommen wir nochmal zurück zum Deutschen Naturschutztag, der kommende Woche dann beginnt. Für wen ist der denn gedacht?
Also natürlich ist der Deutsche Naturschutztag zunächst für die im Naturschutz Tätigen und am Naturschutz Interessierten gedacht. Aber allen Interessierten steht die Tür weit offen. Sich selbst einzubringen, sich zu vernetzen mit allen Bereichen des Naturschutzes. Alle sind aufgefordert, mitzureden, mitzudenken, mitzuhandeln.
Und es wird eine Abschlusserklärung geben. Das ist so eine Tradition von den Deutschen Naturschutztagen. Geben Sie uns doch mal einen kleinen Einblick vorab, was für Schwerpunkte sich da abzeichnen in diesem Jahr.
Ich will mal ein bisschen abkürzen. Was fordern wir denn beim DNT? Wir fordern Respekt und Akzeptanz der Leistungsökosysteme für unsere Lebensgrundlagen. Was fordern wir noch? Rechts- und Durchsetzungskraft und Sicherung in der Gesetzgebung. Dann kommt der immer wiederkehrende Kernpunkt aller DNTs. Flächenverfügbarkeit und Sicherung der Flächen für den Naturschutz. Ein Thema, was wir schon seit Jahrzehnten immer vor uns hertragen. Die EU hat reagiert, hat Gesetze gebastelt, Natura 2000-Kulisse.
Ich grätsch da mal rein und fasse das mal ganz knapp zusammen. Es sind ganz viele Themen, es gibt viel zu diskutieren und es geht auch um die Diskussion und man guckt sich auch Sachen vor Ort an. Es gibt ja auch Exkursionen und es gibt den Naturschutztag im Saarland ja nicht zum ersten Mal. Der war schon mal hier, 1961, ist also schon lange her. Das Motto damals war, die Landschaft des Menschen. Das Motto diesmal, Europa natürlich verbunden. Jetzt kann man ja sagen, da hat sich durchaus schon viel bewegt. Also die Landschaft des Menschen 1961 hier im Saarland, das waren qualmende Schlote. Und das war zum Beispiel mit der Rossel einer der dreckigsten Flüsse Deutschlands, wenn nicht Europas. Europa war auch, würde ich mal sagen, weniger verbunden als heutzutage, auch wenn man da immer wieder Entwicklungen hat. Aber mein Kernpunkt ist, macht nicht vieles von diesen ganzen Entwicklungen auch durchaus Hoffnung?
Also als Naturschützer ist man natürlich nie zufrieden, ist so klar. Hoffnung macht mir, dass die Entwicklung in die richtige Richtung gegangen ist. Wenn Sie sagen, die Flüsse sind damals dreckig gewesen, sind heute sauber. Das Paradebeispiel des Umweltministers Töpfer, der durch den Rhein geschwommen ist, ist ja das Ergebnis einer langen Diskussion, die wir als Naturschützer immer begleitet haben, als Beispiel, die Flüsse sauber zu machen. Es macht Hoffnung, dass die Diskussion in Gang gekommen ist. Es macht keine Hoffnung, dass die Diskussion im Moment jedenfalls in die falsche Richtung geht.
Damit spielen Sie wahrscheinlich, nehme ich mal an, auch auf die Wechselwirkungen an zwischen immer ja Politik auf der einen Seite, gesellschaftlichen Entwicklungen und eben Naturschutz unter anderem. Vielleicht mal noch ein ganz kurzer Blick darauf. Ja, wie nehmen Sie denn die aktuelle Debatte in der Politik in Richtung Naturschutz wahr?
Ein Thema, was wir als Naturschutzverband, als Bundesverband beruflicher Naturschutz natürlich im Fokus haben. Die gegenwärtige Politik ist zu zögerlich bei der Berücksichtigung des Naturschutzes in ihren Gesetzesvorhaben. Wir sind da sehr betrübt über das, was gegenwärtig läuft.
Sie haben vorhin die Schwalben genannt als eher Negativbeispiel, immer weniger Schwalben zu sehen. Es gibt ja durchaus aber auch viele positive Beispiele. Der Storch ist wieder relativ verbreitet und die Populationen nehmen zu. Viele andere Arten kommen wieder. Also wie beurteilen Sie denn diese Einzelerfolge, die ja immer damit zusammenhängen, dass auch bestimmte Lebensräume wieder in irgendeiner Form verfügbar sind?
Meinen Sie mich jetzt als Naturschützer oder als Mensch?
Ja, vielleicht als Mensch in diesem Fall.
Als Mensch kann ich nur sagen, gut so, richtig. Die Menschen, die dahinter stehen, die das mit unterstützen, alles gut. Aber wenn Sie mich als Naturschützer fragen, muss ich leider sagen, es reicht immer noch nicht, den Trend aufzuhalten, der im Moment da ist. Weniger Natur, weniger Lebensgrundlagen für die Menschen. Es reicht nicht, den Storch oder den Wolf in den Mittelpunkt zu rücken. Wir brauchen mehr. Wir brauchen eine Nutzung der Fläche, die alle berücksichtigt.
Sagt Heinz-Werner Persil vom Bundesverband Beruflicher Naturschutz im Interview der Woche, befragt von Dagmar Scholle. Zum Wetter. Heute bis zum Abend Altweiber-Sommerwetter. Es ist überwiegend sonnig, nur ganz ab und zu kann mal eine dünne Schleierwolke vorüberziehen. Es bleibt aber trocken und warm. 21 Grad in Nonnweiler maximal und 26 Grad an Saar und Mosel. Morgen Vormittag ist es auch überwiegend sonnig, aber am Nachmittag ziehen Wolken auf. Gegen Abend kann es auch Schauer und Gewitter geben. Die Höchsttemperaturen morgen 20 bis 24 Grad und am Montag wird es dann herbstlicher. Dann am Vormittag auch teils kräftiger Regen, vereinzelt Gewitter. Das war die SR Info, Bilanz am Mittag. Mein Name ist Katrin Aue. Ich wünsche ein sehr schönes Wochenende.